Deutschlandfunk Kultur. Die Reportage.
Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Ellen Hering. Bildung für alle, ein Menschenrecht im Praxistest, so heißt unsere heutige Reportage. Und tatsächlich gehört das Recht auf Bildung nicht ins Grundgesetz, sondern es gehört zu den allgemeinen Menschenrechten. Und die wurden bereits 1948 festgeschrieben. In Deutschland setzen die einzelnen Bundesländer dieses Recht dann um. Das heißt, jeder und jede hat das Recht auf kostenlosen Zugang zur Bildung. Aber heißt es auch, dass alle die gleichen Chancen haben? Martin Reischke hat sich in den Berliner Arbeiterbezirk Wedding gemacht und hat dort einen Praxistest unternommen.
Vielleicht Offenbarer, erstmal ohne diesen Text zu lesen, Offenbarer. Was bedeutet für euch Versammlungsfreiheit? Habt ihr da Erfahrungen? Okay, Treffen von mehreren Personen. Okay, sehr gut, erstmal.
Würde ich auch sagen, damit wir schon meinen Freunden.
Montagnachmittag am Diesterweg-Gymnasium im Berliner Bezirk Wedding. Draußen ist schönstes Frühsommerwetter. Aber eine kleine Gruppe von Schülerinnen und Schülern aus der Oberstufe diskutiert drinnen im Klassenzimmer über das deutsche Grundgesetz, Artikel 8.
Also was ist jetzt der Unterschied zwischen Meinungsfreiheit und Versammlungsfreiheit?
Naja, bei der Meinungsfreiheit sagst du ja frei heraus, was das in deinem Sinn sind. Und ja? Für so eine Versammlungsfreiheit kann man ja in der Gruppe seine Meinung kundgeben. Und
dann genau, sehr gut. Das ist also das, was der...
Kuitem Krasnitschi leitet die Grundgesetz AG, ein freiwilliges Nachmittagsangebot. Dozierend geht der junge Mann vor der Schülergruppe auf und ab.
Gucken uns den Artikel nochmal genauer an, juristisch, und gucken uns an, wen der überhaupt schützt. Jetzt habe ich schon die roten Stellen markiert. Kannst du uns einmal vorlesen, Jana?
Alle Deutschen haben das Recht, sich ohne Anmeldung oder Erlaubnis friedlich und ohne Waffen zu versammeln.
So, jetzt diese rot markierten Dinger. Was ist das Problem an diesem Grundrecht?
Also nur alle Deutsche, sagen wir mal, einer der geflüchtet ist, darf zum Beispiel sich nicht versammeln mit anderen Menschen, die kein Deutsche sind?
Genau, also Artikel 8 ist ein sogenanntes Bürgerrecht und kein Menschenrecht.
Krasnitschi, 24 Jahre alt, ist ein Vorbild für die Jugendlichen, die hier zur Schule gehen. Denn er kommt aus einem ähnlichen Milieu wie sie. Auch er ist im Berliner Bezirk Wedding aufgewachsen. Auch er ist auf das Diesterweg-Gymnasium gegangen. Fast alle, die hier über das Grundgesetz diskutieren, stammen aus sogenannten bildungsfernen Familien. Aber Krasnitschi ist den anderen voraus. Er hat es geschafft. Er hat Abi gemacht und Jura studiert. Heute ist er stolz auf das, was er erreicht hat. Denn Mut hat ihm am Anfang keiner gemacht.
Meine Grundschullehrerin hat immer gesagt, du wirst niemals Abitur machen. Das wird nicht funktionieren, das klappt bei dir nicht.
In der Grundschule fühlt Krasnitschi sich schlechter behandelt als seine deutschen Mitschüler.
Wenn du nicht fließend Deutsch kannst oder nicht diesen Wortschatz hast, den andere Mitschüler haben, dann stempelt man Leute sehr schnell als doof oder dumm oder sowas ab. Und das macht jemanden, der sich sowieso unwohl und unsicher fühlt, das macht jemanden fertig.
Deutsch musste der gebürtige Albaner mühsam lernen. Erst zu Beginn der Grundschule war er mit seinen Eltern aus Mazedonien nach Berlin gekommen.
Und das ist auch so eine Sache, die mich in der Grundschule auch aufgeregt hat, dass man mir immer gesagt hat, du musst Deutsch sprechen zu Hause. Ja, mit wem denn? Ja, mit wem soll ich da Deutsch sprechen? Da konnte ja keiner Deutsch. Ja. Und es wurde immer als etwas sehr Negatives gesehen, wenn jemand zu Hause nicht Deutsch gesprochen hat.
Die Anerkennung, die er in der Schule nicht bekam, fand er im Sport.
Also ich hatte das große Glück, dass ich Fußball gespielt habe und dadurch auch ein gesellschaftliches Ansehen, ja, hatte. Und das hat mich ein bisschen gerettet.
So quälte er sich durch die Grundschule. Krasnitschis Eltern hatten wenig Ahnung vom deutschen Schulsystem. Seine Mutter hat nur die Grundschule besucht, sein Vater die 9. Klasse beendet. Aber eines wussten sie trotzdem ganz genau. Ihr Sohn sollte es einmal besser haben als sie. Und dafür musste er aufs Gymnasium. Doch da gab es ein Problem.
Ich habe aber dann nur eine Gesamtschulempfehlung bekommen und weiß noch ganz genau, wie ich damit nach Hause gegangen bin. Und mein Vater war total sauer und hat gesagt, nein, das kann ich nicht akzeptieren. Du bist schlau genug, du bewirbst dich oder du meldest dich trotzdem auf einem Gymnasium an. Und dann konnte man damals angeben, auf welche Schule man will. 3 Vorschläge, ne, könnte man machen. Und ich weiß noch, dass mein Vater dann gesagt hat, du gibst 3-mal Diesterweg ein, weil dann müssen sie dich ja nehmen. Ne?
Tatsächlich kam Krasnitschi so auf das Diesterweg-Gymnasium und konnte sein Abitur machen. Heute erzählt er die Geschichte als lustige Anekdote. Dabei war sie entscheidend für seine berufliche Entwicklung. Sein Leben hätte auch ganz anders verlaufen können, wäre er damals nicht aufs Gymnasium gekommen. Dabei sollten Bildungschancen eigentlich nicht vom Zufall abhängen. Jeder hat ein Recht auf Bildung. So steht es in der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte. So sieht es die Berliner Landesverfassung vor und so gilt es auch in anderen Bundesländern. Dennoch ist der Lebenslauf von Kuitym Krasniqi nicht die Regel, sondern eher die Ausnahme. Chancengleichheit gab es für ihn nicht. Altersgenossen, die aus gebildeten Familien stammten und in einer anderen Gegend der Stadt aufgewachsen sind, waren ihm meilenweit voraus. In einem Kindergarten im Wedding, dem Berliner Bezirk, in dem Krasniqi groß wurde. Melanie Holzkämper, 39 Jahre alt, sitzt mit zwei kleinen Kindern an einem Tisch und setzt bunte Holzbausteine aufeinander. Dann wollen die Kinder lieber mit Karten spielen. Holzkämper kommentiert jeden Schritt. Sie nennt es alltagsintegrierte Sprachbildung. Als Fachkraft für sprachliche Bildung ist genau das ihr Job.
Deswegen wird hier sehr viel mit Sprache auch begleitet. Wohin zum Beispiel beim Bauen? Klotz hinlegen, Klotz hinstellen, oben draufstellen und so weiter, dass die Kinder das im Tun halt lernen, beim Händewaschen. Wir nehmen jetzt die Seife, drücken auf den Knopf, dass die Seife runterkommt, dass das alles sprachlich begleitet wird. Und darauf kommt es dann halt drauf an, dass die Kinder feinfühlig auch begleitet werden. Das, was die Kinder auch gerade interessiert.
Über das Bundesprogramm Sprachkitas haben Kindergärten mit einem hohen Anteil an Kindern mit sprachlichem Förderbedarf Anspruch auf eine Fachkraft für sprachliche Bildung. Die Kita, in der Holzkämper arbeitet, hat diese Bedingung längst übererfüllt. 95% der Kinder haben einen Migrationshintergrund. Viele von ihnen sprechen zu Hause kein Deutsch. Das sei erstmal kein Problem, sagt Holzkämper, solange die Kinder überhaupt eine Sprache gut beherrschen.
Können die Kinder ihre Erstsprache sehr gut, ist es für die Kinder auch einfacher, eine Zweitsprache zu lernen. Und je früher die Kinder dann in die Kita kommen und je früher sie mit der Zweitsprache dann auch in Berührung kommen, umso einfacher haben es die Kinder dann natürlich auch, in der Zweitsprache zu sprechen.
Dokumentiert wird die sprachliche Entwicklung der Kinder im Sprachlerntagebuch.
Habe ich gemalt.
Ah, was ist denn das?
Als ich noch klein war. Das ist Mama, Papa, ich, Bruder, Opa. Oma?
Ein 6-jähriger Junge mit schwarzen Haaren und Basecap zeigt mir sein Tagebuch. Er wächst zweisprachig auf, spricht Deutsch und Bosnisch.
Hier muss ich noch ein Bild hin machen. Und hier meine Finger. Zack.
Das Buch ist ein Ringordner mit vielen Blättern, die der Junge bemalt oder mit Familienfotos beklebt hat.
Da geht's. Ich weiß nicht, was hier steht.
Das Sprachtagebuch hat eine doppelte Funktion.
Das ist für das Kind, um eine Erinnerung auch an die Kindergartenzeit zu haben, aber es spiegelt auch die Entwicklung des Kindes wider, besonders die Sprachentwicklung. Das mag ich gern, das mache ich gern, da kann man Sachen dann mit den Kindern eine Seite gestalten, dass man mit den Kindern dann in den Dialog tritt und mit den Kindern sich über diese jeweilige Situation nochmal unterhält. Und man kann den Eltern halt ganz detailliert zeigen, wie sich das Kind halt auch entwickelt hat.
Magst du den tollen Tischbuch sagen?
Die Räuber schimpfen sehr, der Teller ist noch leer.
Holzkämper hat sich mit den Kindern zum Mittagessen hingesetzt. Es gibt Nudeln mit Tomatensauce. Früher hat sie als normale Erzieherin gearbeitet. Seit ihrer Weiterbildung als Fachkraft für sprachliche Bildung hat sie mehr Zeit, Kinder bei ihrer sprachlichen Entwicklung zu begleiten. Holzkämper liebt ihren Job und die Arbeit mit den Kolleginnen in der Kita. Trotzdem glaubt sie nicht, dass alle Kinder die gleichen Chancen haben.
Es funktioniert definitiv nicht, weil dafür ist das Personal im Moment auch gar nicht vorhanden, um sich wirklich auf die Kinder hundertprozentig einzugehen. Dafür ist die Ausstattung nicht vorhanden, dafür ist das Personal nicht vorhanden. Und von daher kommt es wirklich, finde ich, schon drauf an, wo man lebt, in welche Kita man geht und wie die Kitas dann halt auch ausgestattet sind.
Viele der Kinder, die sie betreut, kommen aus ihrem Bezirk kaum heraus. Und so wird es wohl auch erstmal bleiben. Die Lernfortschritte, die das Kinderlerntagebuch dokumentiert, werden am Ende an die nahegelegenen Grundschulen geschickt. Spätestens dann sollten eigentlich alle Kinder ein ausreichendes Sprachniveau erreicht haben, um eingeschult zu werden. Soweit die Theorie. Denn in der Praxis gibt es auch viele Kinder, die nie eine Kita von innen gesehen haben. Und die Sprachprobleme setzen sich in der Grundschule fort.
So, auf ein Blatt gehört ein Name und auf ein Matheblatt dann noch Zahlen wahrscheinlich. Mehr nicht.
Mathematikunterricht in der Klasse 2C der Andersen-Grundschule. Nicht weit entfernt von der Kita. Wir bleiben in Berlin-Wedding. 390 Kinder gehen hier zur Schule. Die meisten von ihnen kommen aus sozial schwachen, bildungsfernen Familien. Lehrerin Zongdrin von Stolzmann, eine resolute Mit-40erin, gibt den Kindern die ausgefüllten Hausaufgabenblätter zurück. Es gibt klare Regeln. Keine abgerissenen Ecken, keine vollgemalten Bögen.
Aber sowas nehme ich nicht an. Ich habe es mir angeguckt, das war alles richtig. Aber wer mir sowas abgibt, der kann das Ganze nochmal machen. Das Kind, dem das gehört, findet sein Blatt einfach zum nochmal machen, akzeptiere ich nicht.
Diese Regeln seien wichtig für die Kinder, sagt Klassenlehrerin von Stolzmann. Sie findet, die Kinder seien oft überbehütet und zugleich vernachlässigt.
Überbehütet in dem Sinne, dass man sie daran hindert, durch alltägliche Tätigkeiten selbstständig zu werden. Bei uns kommen Schüler in die erste Klasse, die können sich teilweise nach dem Toilettengang nicht selber reinigen. Vernachlässigen sehe ich im Sinne von individueller Förderung. Oft wird es als Liebesbeweis angesehen, wenn man seinen Kindern früh elektronisches Spielzeug, elektronische Medien kauft. Die beschäftigen sich dann damit stundenlang. Da ist niemand, der, egal in welcher Sprache, mit den Kindern sich mal über Gott und die Welt unterhält oder mit den Kindern mal am Wochenende was Schönes unternimmt.
Die meisten Kinder auf der Andersen-Grundschule kommen aus armen Familien. 3 von 4 bekommen Zuschüsse für Schulbücher und Arbeitshefte, weil ihre Eltern nicht genug verdienen oder Transferleistungen beziehen. Für die Klassenlehrerin sind die fehlenden Deutschkenntnisse der Kinder ein Problem, aber nicht das größte.
Ein Problem wird es dort, wo auch in der Heimatsprache wenig kommuniziert wird. Dann fehlen die Konzepte, die Vorstellungen von Gegenständen, von Tieren, von Weltwissen, das fehlt. Wenn das in keiner Sprache da ist, dann ist das ein Nachteil, der unglaublich schwer auszugleichen ist.
Alle bereit?
Ja, ja.
Erste Aufgabe.
Dann liest von Stolzmann die tägliche Matheübung vor.
Seine Aufgabe. 31 plus 30. Aber ich brauche keine Papageien.
Unsere Schülerschaft ist oft sehr unselbstständig, kann nicht abwarten. Also sozusagen mal warten, dass ein anderer jetzt erst mal dran ist, fällt ihnen ganz, ganz schwer. Viele haben schon fast motorische Probleme, damit leise zu sprechen, weil sie halt gewohnt sind, dass sie Aufmerksamkeit bekommen, wenn sie schreien.
7 Jahre schon arbeitet Zongdrin von Stolzmann als Lehrerin an der Andersen-Grundschule und macht sich keine Illusionen, was die Bildungschancen der Kinder angeht.
Oft ist man in seiner Klasse das einzige positive Sprachvorbild. Dass mal 2, 3 Kinder, so wie in meiner Klasse, jetzt wirklich ein sehr gutes Deutsch auch sprechen und auch ein grammatisch richtiges Deutsch und nicht nur ein umfangreiches Deutsch, manchmal, ist äußerst selten.
Eine der wenigen Ausnahmen ist der 8-jährige Janne, ein ruhiger Schüler, der ungern im Mittelpunkt steht. Er hat keine Probleme mit der deutschen Sprache. Auch im Matheunterricht kommt er leicht mit. Mit seinem Zwillingsbruder Carlo und seinen Eltern wohnt er nur ein paar Gehminuten von der Schule entfernt. Sein Vater ist 3D-Designer, seine Mutter Lehrerin. Die Eltern haben entschieden, ihre Kinder an die Andersen-Grundschule zu schicken. Eine große Ausnahme. Denn die meisten deutschen Akademikerpaare, die im Kiez wohnen, schicken ihre Kinder lieber auf eine Schule im angrenzenden Pankow, wo die deutsche Mittelschicht lebt. Hagen Strauß hat sich bewusst dagegen entschieden.
Weil wir denken, dass das wichtig ist, dass sich Schulen auch vermischen, das Klientel auch vermischt, dass eben nicht nur sozial Schwache in einer Schule sind und in hier 200 Meter weiter in Pankow sind halt die einkommensstarken Familien. Ich glaube, dass es wichtig ist, dass sich das vermischt, dass jeder voneinander lernen kann.
Strauß hat seine Entscheidung noch nicht bereut, denn die Andersen-Grundschule kümmert sich um besondere Projekte, um die Schülerinnen und Schüler voranzubringen. So ist Schach in der 1. und 2. Klasse ein normales Unterrichtsfach, bei dem die Kinder Ruhe, Geduld und Durchhaltevermögen lernen sollen. Sein Sohn Janne liebt es.
Letzte Woche haben wir das Damenproblem angefangen. Ihr erinnert euch?
Ja.
Jawohl. Und? Wunderbar.
Zu dritt sollen sie die Figuren so auf dem Brett positionieren, dass sie sich nicht gegenseitig schlagen können. Konzentriert schiebt Janne die Damen auf dem Schachbrett hin und her. Die beiden Mädchen in seiner Gruppe schauen zu.
Und Carlo, Janne kontrolliert lieber nochmal, ob das auch wirklich richtig so ist, wie sie stehen.
Der Junge mit den langen, blonden Haaren ist zum Schachexperten geworden. Schnell hat er die Figuren auf dem Brett in Stellung gebracht. Nun kommt die Schachlehrerin zum Kontrollieren.
Es wird mir eine Herausforderung sein, einen Fehler zu finden.
Ein zufriedenes Lächeln huscht über Jannes Gesicht. Er ist stolz.
Okay, ihr räumt bitte eure Schachbretter ein und bereitet euch.
Hagen Strauß, der Vater von Janne, glaubt daran, dass es von Vorteil ist, wenn sich Kinder unterschiedlicher Herkunft in der Schule begegnen.
Im Lernen kann ich schwer einschätzen, wie es in dem Unterricht selber ist. Aber zum Sozialverhalten glaube ich eher, dass es für beide förderlich ist. Also für die sprachschwachen Schüler natürlich mit unseren Kindern, die gut Deutsch sprechen, zu interagieren. Da lernen die das besser und mehr. Und andersrum finde ich auch für unsere Kinder gut zu erkennen, dass es andere Kulturen, andere Sprachen, andere soziales Gefüge gibt. Das finde ich genauso wichtig.
So wie der Jurist Kuitim Krasnitschi, der heute an seiner ehemaligen Schule eine AG zum Grundgesetz anbietet, kommen manche der Weddinger Grundschüler später auf das Diesterweg-Gymnasium. 10 Busminuten von der Andersen-Schule entfernt.
Fahrstuhl oder laufen?
Wir laufen.
Wir laufen.
Der joviale Schuldirektor Volker Lehmann grüßt mit kräftigem Handschlag und führt durchs Schulhaus. Er macht keinen Hehl daraus, dass die Bedingungen an seiner Schule nicht einfach sind.
Wir erfüllen die Kriterien einer sogenannten Brennpunktschule. Selber hören wir das nicht so gern, aber es ist eine Tatsache. Das heißt, wir haben 98% Schülerinnen und Schüler mit nicht deutscher Herkunft und 75%, die lernmittelbefreit sind. Lernmittelbefreiung heißt, die Elternhäuser werden durch die eine oder andere Art staatlich unterstützt.
Das Diesterweg-Gymnasium ist in einer seltsamen Situation. Im Kiez gelten die Jugendlichen, die hier zur Schule gehen, vielen als Streber. Außerhalb des Weddinger Kosmos ist das Gymnasium dagegen als Problemschule verschrien. Von den Jugendlichen, die hier in der 7. Klasse das Gymnasium beginnen, schafft es etwas mehr als die Hälfte bis zum Abitur. Viele verlassen die Schule schon nach dem Probejahr wieder. Lehmann beantwortet die Frage nach der Chancengleichheit kritisch.
Per Gesetz, ja. Das wird so umgesetzt. Aber ob das Individuum tatsächlich diese Möglichkeiten nutzt, das ist eine andere Frage. Also die Möglichkeit für eine Bildung heißt noch lange nicht, dass man diese Möglichkeit nutzt.
Der Staat macht also alles richtig und schuld sind nur die Familien?
Das ist ziemlich zugespitzt, aber es steckt ein Stückchen Wahrheit hinter. Ja, wir bieten die Möglichkeiten und haben auch in den letzten Jahren unsere Haltung etwas verändert, dass wir tatsächlich aus dem Recht der Bildung natürlich auch nochmal ganz deutlich die Verpflichtung formuliert haben, dass man dieses Bildungsangebot anzunehmen hat.
Am Diesterweg-Gymnasium sieht das bis zur 10. Klasse so aus. Wer hier zur Schule geht, kommt um 7:30 Uhr morgens und bleibt bis um 16 Uhr am Nachmittag. Nur am Mittwoch dürfen die Schülerinnen und Schüler früher nach Hause.
Also eine Spatelspitze, schaut mal kurz. Das ist ein Spatel und so viel ist eine Spitze. Was da nicht aufpasst, ist zu viel. Ja, mehr Chemikalien benutzen, macht keinen besseren Effekt, ist nur gefährlicher.
Tunsch, ein großer sportlicher Junge mit Brille, sitzt im Chemieunterricht in der vorletzten Reihe und schreibt mit.
Kommen 10 Tropfen Ammoniak dazu. Und jetzt wird geschüttelt und wir beobachten wieder, was wir sehen.
Am Ende der Stunde erklärt der Lehrer der 8b noch einmal die Ergebnisse des Versuchs.
Jetzt kommen ein paar Fachbegriffe, und zwar 3 auf einmal. Ja? Es fällt ein weißer Niederschlag aus. Das Verb ist ausfallen, ist ein Fachbegriff. Niederschlag heißt, dass es einen Feststoff gibt. Und wenn wir ganz genau sind, ist der nicht weiß. Das ist das, was ihr vom Kunstunterricht erkennt. Aber wir sagen farblos.
Dann ist Pause. Tunsch drängt mit seinen Freunden auf den Schulhof. Nach der Grundschule hatte er eigentlich keine großen Ambitionen.
Ich wollte gar nicht an ein Gymnasium. So, erstmal. Also, ich wollte mir den Stress gar nicht machen, so mit Hausaufgaben und so, weil ich habe immer nur Schlechtes gehört, so, dass Gymnasium schwer wird und so. Aber halt, nachdem meine Schwester halt dann auch hier war, jetzt in der 10. ist, hat sie mir dann auch erzählt, dass es gar nicht so schwer sei. Deswegen hat auch meine Mutter gesagt, dass sie mich auch hierhin schickt. Also, ich bin auch froh, hierher gekommen zu sein.
Sein Freund Kadir, ein schmaler Junge mit ernster Stimme, geht mit ihm in eine Klasse. Auch er hat ein Vorbild in der Familie. Seine Schwester war hier an der Schule, hat das Abitur geschafft. Das will er auch.
In unserem Kiez sind wir eigentlich die gebildeten Kinder dieses Kiezes. Und es gibt auch viel Schlimmere. Und ich finde, wir sind eigentlich schon recht schlaue Kinder für diesen Kiez. Und haben auch einen Plan, nicht so wie die anderen, sind nicht auf der Straße aufgewachsen. Zum Beispiel, ich kenne sowas nicht, ich kenne keine Gewalt oder keine Kriminaltaten und so.
Bei anderen Leuten heißt es ja von der Straße für die Straße, ja. So, aber bei uns halt anders.
Nach der Schule will er zur Polizei, gehobener Dienst.
Mein Vater war kurz davor, Polizist zu werden, doch er hatte eine Ohrstörung, irgendwie, dass er nicht so gut hören kann beim Schießen oder dass es dann verletzen würde. Und dann wollte ich halt der Nachfolger sozusagen sein, der Polizist dann in der Familie wird. Meine Schwester hat den Computertest nicht bestanden, sie wollte auch Polizistin werden. Und jetzt bin ich an der Reihe halt.
Er glaubt, dass das funktionieren könnte.
Wenn man ein Ziel hat und wirklich dahin der Wille, hat auch einen Weg. Aber wenn man es will, dann schafft man es. Ob es anstrengend ist, eine Ganztagsschule, ja, verstehe ich auch. Aber ich habe auch ein bisschen Druck, dem Sport, der Nachhilfe, aber alles geht.
Doch auch Kadirs Schulkarriere ist nicht einfach. Im Probejahr in der 7. Klasse ist er oft krank. Damit er das Schuljahr schafft, bekommt er Nachhilfe. Jetzt stehen bald die nächsten Zeugnisse an. Gerade hat er eine Klassenarbeit in Französisch zurückbekommen. Sie ist schlecht ausgefallen. Kadir ist wütend. Auf dem Schulhof streitet er mit einem Siebtklässler.
Komm, komm! Ich geb dir ein bisschen Sipp in deinen Arsch!
Schnell kommt die Sozialarbeiterin Gudrun Schander dazu. Kadir redet auf sie ein.
Seit Monaten geht es mir auf den Keks, dass er handgreiflich mal wurde. Er hat mir immer so ein Bein gestellt in so einer Menschengruppe. Und als seine Freundin neben ihm war, hat er immer auf cool getan. Und ich bin immer leise geblieben. Als er dann heute jeder Bruder und sonst mir meinte, bin ich ausgeflippt.
Gudrun Schander versucht zu schlichten.
Aber er hat jetzt gerade versprochen, dass er sich ruhig verhält. Deswegen ist die Sache geklärt. Wenn er nicht geklärt ist, möchte ich, dass er weiter ins Büro kommt und wir reden.
Gewalt gebe es kaum an der Schule, sagt sie. Auch weil die Sozialarbeiter immer schnell intervenieren. Gudrun Schander, freundlich, zupackend und von den Schülern respektiert, kennt ihre Jugendlichen und weiß, dass viele von ihnen unter schwierigen Bedingungen aufwachsen.
Das fängt eigentlich schon damit an, wenn man fragt, wie wohnst du zu Hause? Also haben sie nicht den Schreibtisch zu Hause oder den eigenen Computer. Also deshalb haben sie ganz andere Rahmenbedingungen. Ich finde auch, das Freizeitverhalten unserer Schüler ist sehr eingeschränkt. Also es sind kaum Kinder, die sofort nach der Schule verabredet sind oder vielleicht auch mal rausgehen aus dem Bezirk oder dass mal jemand sagt, ja, ich war gestern im Kino, ist schon was Besonderes oder Theater ist fast ein Fremdwort.
Die Möglichkeit für die Jugendlichen, den ganzen Tag an der Schule verbringen zu können, nutzen viele für ihre Hausaufgaben. Aber auch für Arbeitsgemeinschaften wie die vom ehemaligen Schüler und heutigen Juristen Kuitin Krasnitschi.
Das ist ein echter Fall. Das ist ein echter Fall, ja. 2015 entschieden. Das Versammlungsrecht kann man noch einschränken. Wir werden nächste Woche sehen, wann und wie und warum vor allem.
Es ist später Nachmittag.
Gut, dann sehen wir uns nächste Woche.
Die Schülerinnen und Schüler packen ihre Sachen, machen sich auf den Nachhauseweg. Sie respektieren ihn. Er war schließlich mal einer von ihnen. Krasnitschi erinnert sich, wie schwierig es war, als er sich zusammen mit einem Weddinger Kumpel für Jura an der Uni Potsdam eingeschrieben hat.
Und dann haben wir uns die Leute angesehen und dann sagte der Freund zu mir, Brötchen, wir müssen hier ein bisschen vorsichtig sein, wir dürfen nicht auffallen. Dieser kulturelle Clash war dann an der Uni Potsdam dann viel größer als hier am Dieserweg zum Beispiel. Ne? Aber als wir dann in Potsdam ankamen, das war eine andere Welt für uns. Das war komplett was anderes. Wir haben immer gedacht, der Wedding ist repräsentativ für Deutschland. Und mussten dann am ersten Tag feststellen, ist er überhaupt nicht.
Denn plötzlich war alles anders.
Und du fühlst dich total verloren. Ich weiß noch, in den ersten zwei Semestern haben wir uns immer gewundert, woher alle Studenten schon alles wussten. Weil sie hatten diese Mentalität von, ich mache das schon zu Hause und bereite das nach und plane mein Studium, so wie es sein muss, haben sie wahrscheinlich von ihren Eltern.
Er fühlte sich fremd unter all den Akademikerkindern.
Die hast du dann nicht, wenn du aus einer bildungsfernen Familie kommst. Du bist zwar bereit, fleißig zu sein und viel zu arbeiten, das auf jeden Fall. Aber du weißt nicht, wie machst du das systematisch. Wie gehst du da systematisch an die Sache heran? Und das kann dir auch keiner sagen. Und das mussten wir erst mal lernen. Bei mir hat es wirklich so drei Semester gedauert, bis ich wusste, wie so eine Bibliothek funktioniert.
Krasnitschi hat sein Jurastudium abgeschlossen. Gerade wartet er auf einen Referendariatsplatz in Berlin. Er hat es geschafft. Aber von sich will er trotzdem nicht auf andere schließen. Denn wer in eine bildungsferne, sozial schwache Familie hineingeboren wird, hat dasselbe Recht auf Bildung wie alle anderen. Aber es wahrzunehmen, ist ungleich schwerer.
Es ist alles möglich. Nur das Risiko zu scheitern ist einfach viel höher als bei anderen.
Martin Reischke war unterwegs im Berliner Wedding, ein Bezirk, der nicht auf der Sonnenseite des Lebens liegt. Zwischen dem Recht auf Bildung, das auf dem Papier steht, und wirklicher Chancengleichheit klafft eben eine große Lücke. Und die zu schließen, ist gar nicht so einfach und eine Mammutaufgabe. Das war unsere Reportage heute. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, sagt Ellen Hering.
Mehr von der Reportage hören Sie auch in unserer App. Der DLF Audiothek. Jetzt kostenfrei herunterladen für Android und iOS.